Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Rafael Nadal hat zum 19. Mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Er hat zum 4. Mal die US Open gewonnen. Im Finale besiegte er Daniil Medvedev nach knapp 5 Stunden mit 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 und 6:4. Es war ein Klassiker. Wir können ihn jetzt schon Klassiker nennen, dieses Match, was die sich in diesen 5 Stunden abgespielt hat, dort in Flushing Meadows bei den US Open. Herzlich willkommen zu unserem letzten Breakfast at Flushing hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ansonsten immer etwas unterkühlt, aber jetzt auch beeindruckt von diesem Match Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich bin ja immer, ich werde ja zwischendurch so ein bisschen gescholten, dass ich immer Superlative finde, beziehungsweise dass ich immer ein bisschen übertreibe mit dem, was ich da sehe und so. Und ja, so richtig zum Übertreiben gibt es da nicht viel heute. Aber das war ein Match, über das wir noch sehr, 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 sehr lange sprechen werden.
Ja, und eins, für das wir, glaube ich, sogar eine ganz gute Parallele finden können, auch wenn es unterschiedliche Sieger gab. Aber das Herren-US Open-Finale vor 10 Jahren, Roger Federer, Juan Martin Del Potro, das wir heute wahrscheinlich alle noch in guter Erinnerung haben. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir in 10 Jahren auf dieses Match in ähnlicher Art und Weise zurückschauen.
Es war ein unglaubliches Match. Und es war ein Match, wo wir gesehen haben, dass Rafael Nadal dann doch erstmal, dass es eine besondere Leistung braucht, um Rafael Nadal zu schlagen, wenn er fit ist. Aber auf der anderen Seite haben wir einen Spieler gesehen wie Daniil Medvedev, der hier auf der Bildfläche aufgetaucht ist vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr mit fantastischen Leistungen, der so einen super Sommer hatte. Und wir haben eigentlich nur die ganze Zeit gedacht, wann geht ihm der Sprit aus? Der Sprit ist ihm gar nicht ausgegangen. Er hat bis zum allerletzten Ballwechsel hier das Match offen gehalten gegen Rafael Nadal. Und vielleicht haben wir nach gestern, wo wir Bianca Andreescu gesehen haben, die auf der Bildfläche aufgetaucht ist, vielleicht haben wir jetzt jemanden mit Daniil Medvedev gesehen, der auch was Besonderes ausstrahlt, der auch in den nächsten Jahren dieses Tennis beherrschen kann. Und wenn das der Auftritt war, wenn das sein Eintritt in diese Phalanx von hochklassigen Spielern war, von Spielern, die Grand-Slam-Turniere gewinnen können, dann konnte er keinen besseren Eindruck machen.
Ja, ich meine, auf Twitter wurden ja heute schon wieder die Sätze mitgezählt von den Spielern aus den 90ern, die sie in Grand-Slam-Finals gewonnen haben, auch wenn er heute nicht gewonnen hat. Ich glaube, das können wir ein bisschen begraben. Wir haben hier jemanden, der mehr als tapfer mitgehalten hat in einem Grand-Slam-Finale, der das wahrscheinlich heute hätte auch gewinnen können gegen fast jeden anderen Gegner. Aber Nadal ist sie, die ultimative Reifeprüfung im Tennis. Und heute war eben mal wieder ein bisschen zu groß.
Ich habe zwischendurch gedacht, wir gehen jetzt gleich nochmal durch die ganzen Sätze. Ich habe zwischendurch gedacht, Daniil Medvedev spielt so fantastisches Tennis. Er spielt so variantenreiches Tennis. Er macht so viele Dinge zwischendurch unterschiedlich. Das ist kein sinnloses Draufgebolze einfach nur, sondern da steckt ganz, ganz viel Finesse hinter. Und er muss so gutes Tennis spielen, um überhaupt mit Rafael Nadal mithalten zu können. Was für besondere Leistungen notwendig sind, um einen fitten Rafael Nadal zu besiegen, da habe ich mir immer wieder an den Kopf gefasst. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Und Daniil Medvedev hat ja nur wirklich zu keinem Zeitpunkt des Matches schlecht gespielt. Und er hat wirklich gut gespielt und er hat herausragende Leistung gebracht während dieser 5 Sätze. Und er hat trotzdem verloren. Was für Leistungen notwendig sind, um jemanden wie Rafael Nadal zu besiegen, ist der Wahnsinn.
Ja, und am Ende wird hier natürlich sicherlich auch in den nächsten Tagen sehr viel um die Leistung Medvedevs gehen, um den Sommer Medvedevs gehen. Aber ich glaube, wir können mal wieder einen weiteren Haken bei Rafael Nadal machen. Wir werden in den nächsten Jahren sicherlich noch ausführlich immer wieder alle als Tennisgemeinschaft diskutieren, ob er nun der Größte aller Zeiten ist, der Zweite oder Drittgrößte, oder ob sie alle zusammen einfach die Größten sind, eher Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal. Aber er hat heute eine sehr gute Leistung gebracht, fand ich. Und Er hat sich natürlich am Ende so ein bisschen fast über die Ziellinie geschleppt. Es wäre fast nochmal richtig, richtig eng geworden im fünften Satz. Aber die Grundlage hat Rafael Nadal natürlich in den ersten beiden Sätzen gelegt, wo er einfach eine sehr gute, sehr konzentrierte Leistung gebracht hat, wo er sich überlegt hat, wie er taktisch vorgeht, was er tun muss, um gegen Daniel Medvedev heute zu gewinnen. Und da, obwohl Medvedev danach noch zurückkam, hat er eben die Grundlage gelegt, weil er quasi doch mit diesem Vorsprung spielen konnte bis zum Ende.
Dann lass uns doch mal durch die Sätze gehen und ich nehme unseren Twitter-Feed tatsächlich dazu, weil ich nicht mehr alle Höhepunkte dieses Matches im Kopf habe und nicht mitgeschrieben habe, weil ich nach einem Satz gedacht habe, ja, das wird eine ganz routinierte Nummer dann. Es wird vielleicht ein bisschen enger, aber es wird eine routinierte Nummer, dass das so ausartet, dass das so eskaliert, dieses Match. Da konnte ja keiner mit rechnen oder hat auch niemand mit gerechnet. Lass uns gleich mal mit dem ersten Satz anfangen, weil Daniel Medvedev ist sehr gut in dieses Match reingekommen. Er hatte gleich beim ersten Aufschlagspiel von Rafael Nadal einen Breakball, dann hatte er beim zweiten Aufschlagspiel, hat er sich das Break geholt, führte mit 2-1, musste das Break dann aber sofort wieder abgeben. 2-2 stand es dann. Es ging bis zum 5-5, ging es dann weiter. Es war allerdings so, dass beide sehr viele Returns ins Feld bekamen, sodass der Aufschlag gar nicht so der große Faktor in diesem ersten Satz war. Aber bei 5-5 konnte dann, bei 6-5 konnte dann Rafael Nadal das Break zum 7-5 holen und konnte einen engen ersten Satz nach über einer Stunde gewinnen. Und eigentlich waren da alle Vorzeichen da, dass man gesagt hat, ja, diesen Satz hätte Medvedev gewinnen müssen, um am Ende das Match zu gewinnen. Er stellte sich im Nachhinein als richtig heraus, aber nicht in dieser Form haben wir das dann gedacht. Wir haben gedacht, ja gut, er muss den ersten Satz gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben. So hat er den ersten Satz mit 7-5 verloren und der war Nadal schon sehr wichtig, dieser Satz, das hat man gesehen.
Naja, und vor allem hat sich Daniel Medvedev in diesem Turnier durchaus darauf spezialisiert, Sätze zu gewinnen, die er nicht unbedingt hätte gewinnen sollen. Wir müssen nur ans Halbfinale gegen Grigor Dimitrov zurückdenken und den ersten Satz, den er sich da irgendwo noch rausgekramt hat aus diesem Match. Und wenn man sich hier anschaut, vor allem eine Zahl, Rafael Nadal hat im ersten Satz nur 47% der ersten Aufschläge reinbekommen. Und dass Daniel Medvedev da nicht den Satz gewinnen kann, das ist für ihn wirklich bitter. Und das lag daran, dass die Intensität von Nadal in den Grundlinien oder in den Ballwechseln von der Grundlinie unglaublich hoch war. Aber eben auch daran würde ich sagen, dass Medvedev vielleicht ein paar zu viele Fehler im ersten Satz unterlaufen sind, was ihn ja nachher im Match auszeichnet. Der hat unglaublich viele Winner unterbekommen, hat das aber kombiniert eben mit dieser, ja, mit dieser stoischen Art von der Grundlinie, wo er wirklich alles ausgegraben hat. Und wir haben uns gefragt vor dem Match, kann das gegen Nadal reichen? Wir haben nachher gesehen, ja, er kann beides miteinander kombinieren. Im ersten Satz hat aber vielleicht eben noch nicht auf dem Level geklappt und hat ihn Nadal ja die ganze Zeit getestet. Er hat ihm hohe Bälle reingeworfen, er hat ihm Spin gegeben, er hat ihm Slice gegeben, er hat ihn in die Ecken gesendet und Medvedev hat viel zurückbekommen, Medvedev hat auch ein paar schöne Winner reinbekommen, aber Medvedev hatte noch nicht diesen Match-Rhythmus wie später im Match und das war klug gemacht von Nadal, der dann auch merkte, okay, das mit der Vorhand, das wird vielleicht heute nicht meine dominante Waffe werden, ich kann ihn nicht einfach abschießen, den Daniel Medvedev, aber ich kann mir halt einfallen lassen, wie ich ihn mit den verschiedensten variablen Angriffen entnerven kann. Und das ist Rafael Nadal im ersten Satz erstaunlich gut gelungen, zusammen mit seinen Netzangriffen, die einfach super effektiv im ersten Satz waren. 11 von 14 Punkten am Netz gewonnen. War das eine ziemlich beeindruckende Vorstellung von Nadal im ersten Satz.
Das war wirklich eine sehr beeindruckende Leistung. Und da habe ich aber auch schon gedacht, hier Daniel Medvedev versucht viele Dinge. Er probiert viele Sachen aus. Er hat Surf und Volley gespielt. Er ist zwischendurch häufiger mal nach guten Grundschlägen ans Netz gegangen. Hat es auch mit Stops versucht. Hat es vielleicht ein bisschen übertrieben mit Stops. Aber er hat kein einseitiges Tennis gespielt. Er hat kein eintöniges Tennis gespielt. Er hat kein vorhersehbares Tennis gespielt. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen der Faktor war im gesamten Match heute. Es war nicht vorhersehbar, was Daniel Medvedev heute gemacht hat.
Naja, und wenn wir da mal ein bisschen größeren Bogen spannen, das ist ja, warum wir neues Blut gerne im Tennis haben wollen. Weil wir hatten dieses Matchup bisher nur einmal gesehen. Wir wussten nicht, wie ein Medvedev damit umgehen würde, dass er in einem Grand-Slam-Finale steht. Wir haben selten neue Spieler in den letzten Jahren in Grand-Slam-Finals gesehen. Und hier ist jemand hingekommen und hat seinen ganz eigenen Kopf, sein ganz eigenes Spiel mitgebracht und hat eben diese Situation total aufgemischt. Und das ist, glaube ich, wenn man es jetzt wirklich mal ganz breit spannt, warum wir das einfach brauchen, dass neue Spieler in diese Situation kommen. Und Medvedev hat da eben angedeutet und es dann in den späteren Sätzen wirklich vollführt, was ihn eben so auszeichnet. Es ist diese Art, mitzudenken, vorauszudenken, wirklich alle verschiedenste Sachen auszuprobieren und sich auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn sie mal nicht klappen.
Der zweite Satz war und das möchte ich in ganz große und dicke Anführungszeichen bringen, der schwächste Satz von Daniil Medvedev. Wenn wir von einem schwachen Satz sprechen möchten, dann müssen wir vielleicht über den zweiten Satz so sprechen, weil Daniil Medvedev hatte im ersten Satz hat er 17 Netzangriffe, hat 12 Punkte gemacht. Im zweiten Satz ist er ein bisschen passiver geworden. Zeitgleich hat Rafael Nadal die Oberhand dann auch gewonnen. Nach dem ersten Satz hat er so ein bisschen Selbstvertrauen gehabt und konnte dann wirklich das Match bestimmen und das Match dann auf seine Weise bestimmen, seinen Rhythmus dort gehen in diesen Rallyes und konnte auch immer mal wieder dann auch Stops einstreuen. Selbst er ist ans Netz gegangen. 9 von 11 Punkten hat er am Netz gemacht im zweiten Satz und hat das dann aber nach seinem Rhythmus gespielt. Und ich glaube, Rafael Nadal hat sich im gesamten Match nie wohler gefühlt als im zweiten Satz.
Ja, ich meine, ich schaue, während du eben redest, wieder auf dieses Scoreboard, wo man all die Statistiken sehen kann. Und wir wissen, wenn ja, jemand in den Statistiken vorne ist, dann ist die Zahl schwarz. Wenn er hinten ist, ist sie grau. Und wenn man auf den zweiten Satz schaut, dann ist Medvedev in einer von, was dürften es 10 oder 11 Statistiken sein, vorne. Alles andere hat Rafael Nadal mit richtig guten Zahlen hier für sich entschieden. Und das war ja eben auch so ein bisschen, was das Auge bestätigt hat, wenn man den Satz geschaut hat. Das war der souveräne Rafael Nadal. Das war der Rafael Nadal, den wir hier im Turnier gesehen haben, der dann eben auch mehr mit der Vorhand arbeiten konnte, der gut aufgeschlagen hat, zu einem Power-Match machen konnte und die hat er nun mal mehr als wahrscheinlich jeder Spieler auf der Tour. Also so diese wuchtige Power und das war der perfekte Rafael Nadal-Satz, wo er alles ein bisschen Energie sparen konnte, tolle Punkte spielen konnte und ihn relativ souverän für sich entscheiden konnte.
7-5, 6-3 und ich sag dir, 60% der Zuschauer bei Eurosport haben ausgemacht, weil sie gesagt haben, ja okay, das Ding ist durch und es sind nicht so viele dran geblieben, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ich habe die Zahlen jetzt im Moment nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele da dran geblieben sind, weil zu dem Zeitpunkt war es auch schon 12 Uhr. Rafael Nadal hat auch im dritten Satz einen Break geholt zum 2-1 oder zum 3-2. Auf jeden Fall habe ich dort geschrieben, da ist das vielleicht entscheidende Break für Nadal. 7-5, 6-3, 3-2. Daniil Medvedev hatte es zu diesem Zeitpunkt relativ gut geschafft, dann auch ein bisschen kreativer in den Ballwechseln zu sein, die Bälle abzukürzen, Surf and Volley zu spielen. Er ist sehr häufig dann ans Netz gegangen, hat sein Heil in der Flucht gesucht, nach vorne gesucht. Und das war auch das, was wir nach zwei Sätzen dann so erkannt hatten. Wenn er jetzt noch eine Chance haben will, dann muss er jetzt so ein bisschen alles oder nichts spielen, weil von da hinten, von der Grundlinie, wird ihn Rafael Nadal mit im Laufe der Zeit auffressen. Aber er hat es dann geschafft, diese Bälle abzukürzen. Aber dieses Break zum 3-2, das habe ich gedacht, das ist der Genickbruch für Daniil Medvedev, dass er sich da rausgekämpft hat, um das Match noch um 2,5 Stunden zu verlängern. Hut ab, da krieche ich im Staub vor Daniil Medvedev.
Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der nach dem Break gedacht hat, Rafael Nadal holt es jetzt trotzdem noch. Ein Konzentrationsloch beim Aufschlag, vielleicht ein bisschen weniger Intensität auf einmal bei Medvedev und dann kippt das Match doch sowieso wieder endgültig in die Richtung von Nadal. Wir haben es so häufig gesehen über die, ja man kann mittlerweile sagen, über die letzten anderthalb Jahrzehnte, dass solche Matches normalerweise dann doch noch in Richtung des Favoriten gehen, in dem Fall in Richtung von Rafael Nadal. Aber nein, Medvedev holt sich diesen dritten Satz und das war dann schon ziemlich spektakulär. Oder da hat eine Phase dann ja auch begonnen, ich würde sagen so ab 5-5 im dritten Satz, wo das ein Match war zum Festhalten, wo dann die nächsten, ja wahrscheinlich so bis Anfang des fünften Satzes, wo es dann so richtig spektakulär spielerisch wurde.
4-4 stand es, als es bis zu dem Zeitpunkt den Ballwechsel des Matches gab, weil da hatte Daniil Medvedev zwischendurch, ich benenne es jetzt Squash-Abwehr. Wenn ihr diese Unterschnitt-Abwehrbälle von Daniil Medvedev mit der Vorhand seht, dann werdet ihr unweigerlich an Squash erinnert. Und da hatte er eine Squash-Defensive zwischendurch und hatte Bälle zurückgebracht, die kein anderer zurückgebracht hätte. Hat sich unglaublich gut bewegt und hat dann seinen Aufschlag gehalten zum 5-4 und konnte dann diesen Satz dann zum 7-5 gewinnen. Und da haben wir einen Tweet geschrieben, Medvedev spielt sein bestes Tennis und mit diesem Tennis spielt er Nadal nicht an die Wand, er bleibt damit im Satz. Diese Sturheit zu entwickeln, zu sagen, ich bleibe hier dran, da kann mir Nadal entgegenwerfen, was er will. Da sind so viele andere Spieler schon dran zerbrochen oder so viele andere Spieler hätten bei 2-3 und Break hinten und 0-2 Sätze hätten gesagt, ja gut, lassen wir es jetzt austrudeln. Aber er hat eine bemerkenswerte Sturheit an den Tag gelegt und hat sich immer, immer wieder in dieses Match gekämpft. Und dann hat er zum 6-5 seinen Aufschlag gehalten und konnte dann im letzten Spiel hat er alles oder nichts gespielt. 0-40 hat er geführt und hat bei Nadals Aufschlag und hat dann seinen zweiten Satzball, glaube ich, hat er gemacht. Und das war, es war wirklich alles oder nichts, was er da gespielt hat. Und es, er hat alles bekommen.
Ja, der Satzball ist einer, den kann man sich öfter nochmal anschauen. Denn Rafael Nadal hatte bis dahin sehr erfolgreich immer wieder die Taktik des Surf'n'Volley rausgeholt, wenn er von der Vorteilsseite in die Rückhand von Medvedev serviert hat. Und hier hat Medvedev, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat den Ball in der Rückhand angenommen im Return und hat ihn hinten wirklich millimetergenau in den Court an Nadal vorbeigesetzt. Ich wollte erst sagen, er hat die Rückhand umlaufen, hat er aber nicht. Er hat ihn mit der Rückhand reingelegt. Das ist ein Ball, der darf eigentlich nicht reingehen, der kann nicht reingehen. Das hat Nadal ziemlich, ziemlich gut gemacht und Medvedev hat es einfach gekontert. Und das ist natürlich eine schöne Zusammenfassung dessen, was Medvedev da geschafft hat. Und stur ist, denke ich, das perfekte Wort, um zu umschreiben. Und diese Sturheit, die hat ihn ja eben auch hier hingebracht. So hat er schon den ganzen Sommer gespielt. Wie häufig war er schon aus den Matches draußen? Wie viele hatten damit gerechnet, dass er nach dem verlorenen Finale in Kanada dann in Cincinnati gewinnen würde? Wie viele nach dem Verletzungsproblemen oder offensichtlichen Verletzungs- und Erschöpfungsproblemen in diesem Turnier immer wieder? Von Dominik Köpfer bis hin zu Grigor Dimitrov. Wie viele hatten damit gerechnet? Wie viele hatten mit einem Comeback hier im Finale gerechnet? Und am Ende hat er es halt immer wieder geschafft.
Der dritte Satz ging also mit 7-5 an Daniil Medvedev und alle haben sich so ein bisschen ja aufgerichtet, dann auch auf dem Sofa beziehungsweise dann auch im Arthur Ashe Stadium. Die Stimmung, die war fantastisch am gesamten heutigen Abend. Das war wirklich ganz, ganz großartig. Nadal war aber so ein bisschen angenockt im vierten Satz. Nadal hat auch so ein bisschen hektisch reagiert zwischendurch. Und das erlebt man halt auch sehr selten, dass man Nadal nervös bekommt, weil wir haben insgesamt 150 Netzangriffe in diesem gesamten Match gehabt, in 5 Sätzen. Und das ist in diesem neuartigen Tennis, was wir die letzten 20 Jahre erlebt haben, ist es nicht selbstverständlich, 30 Netzangriffe pro Satz zu haben. Und Rafael Nadal, habe ich das Gefühl gehabt, gerade im vierten Satz, ist ein bisschen hektisch zwischendurch geworden, hat versucht, Punkte abzukürzen, weil er nicht mehr dieses Selbstvertrauen hatte, von hinten diese Rallyes zu dominieren, weil dann auch so viel unübersichtlicher Kram von Daniil Medvedev zurückkam. Du konntest, was ich gesagt habe, du konntest dich ja nicht auf einen Schlag einstellen bei Medvedev, weil er zwischendurch einfach mal mit voller Wucht den Vorhand-Winner die Linie entlang gespielt hat. Dann hat er wieder einen Stopp gespielt, dann hat er Cross-Court die Winner geschlagen, dann hat er wieder einen Ass geschlagen zwischendurch. Rafael Nadal konnte sich auf nichts einstellen und ich hatte das Gefühl, dass er im vierten Satz ein bisschen nervös geworden ist.
Das war auch ganz interessant so. Spätestens im zweiten Satz sah man Tweets von Experten und Expertinnen, die alle meinten zu sehen, dass Rafael Nadal körperlich erschöpft sei, sich nicht gut bewegen würde, dass er platt wirken würde. Und für mich war das die einzige Phase im Match, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt ist er vielleicht ein bisschen mitgenommen, aber wahrscheinlich eher, weil er wirklich ein bisschen nervös wird und weil er merkt, hier, ich war ja schon auf Plan B oder C gegangen, weil Plan A ist natürlich, über die Vorhand zu dominieren, war ziemlich schnell klar, das geht heute nicht, also musste auf Plan B und C gehen und das hat dann auch nicht mehr geklappt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, hat er ein bisschen verkrampft. Da wurde er dann einfach so ein bisschen dicht in seiner ganzen Körperhaltung auch, weil er merkt, jetzt muss irgendwas passieren. Entweder muss ich jetzt hier super solide werden, er muss sein Level verlassen oder ich muss mir noch Plan D ausdenken. Ich glaube, das hat so ein bisschen zu diesem Zustand geführt, den du da gerade beschrieben hast, wo er eben nicht genau wusste, was er mit Medvedev anfangen soll.
Und Medvedev wurde immer sicherer, hatte 7 Asse in den Sätzen 3 und 4 und hatte keinen einzigen Doppelfehler seit dem ersten Satz mehr geschlagen. Und das bei jemandem, der mit so viel Risiko dann auch aufschlägt. Und Medvedev holte sich dann den vierten Satz mit einem Return-Winner auch wieder. Rafael Nadal schlägt in die Rückhand von Daniil Medvedev auf und der schlägt Longline den Return, weil Rafael Nadal ans Netz gestürmt kommt und er wird einfach ganz, ganz, ja, kurz passiert und damit war das Match komplett auf den Kopf gestellt. Und zu diesem Zeitpunkt, das müssen wir auch nochmal sagen, zur Einordnung, Daniil Medvedev, der 14 Tage lang hier als der große Bösewicht galt, hatte zu diesem Zeitpunkt das komplette Arthur Ashe Stadium auf seine Seite gebracht. Das war sehr, 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 sehr spannend zu verfolgen.
Ja, ich hatte das Gefühl, das begann spätestens so Ende des dritten Satzes und das war nicht so dieses Anfeuern, oh, lieber Außenseiter, gib uns noch einen Satz, damit wir unsere teuer erkauften Tickets hier auch wirklich gut genutzt haben. Das war ein, hey, das gefällt uns richtig gut, was du hier machst. Und du hast es gesagt. Bis würde ich sagen, zur Satzpause, vierter auf dem fünften Satz, waren die Zuschauer auf einmal auf Medvedevs Seite. Und nachher im fünften Satz hatten wir dann ganz viele Rafa-Rufe und generell sehr viel Applaus für Nadal. Aber es war erstaunlich zu sehen, wie diese Wandlung zustande gekommen war.
Hat sich Daniil Medvedev im Laufe des Matches, hat er sich Rafael Nadal ausgeguckt und hatte im Laufe des Matches gelernt, wie man gegen Rafael Nadal zu spielen hat?
Ist die Frage, wissen wir schon, wie man gegen Rafael Nadal spielen kann? Hat es jemand wirklich schon geschafft? Klar, Novak Djokovic können wir sagen, wobei Djokovic auch immer noch Niederlagen gegen ihn bekommt. Aber gibt es die eine große Taktik seit, keine Ahnung, 15 Jahren redet Mats Wielander davon, es braucht nur Surfen Volley und dann wird Rafael Nadal besiegt. Aber noch hat es eben keiner so richtig geschafft, ihn dauerhaft in Schach zu halten. Also von daher mal gucken, ob Medvedevs super unkonventionelles Spiel am Ende der Schlüssel ist. Ich bleibe skeptisch, solange ich es nicht häufiger gesehen habe.
Aber er hat sich angepasst im Laufe des Matches, das wollte ich damit sagen. Er hat am Anfang wusste er noch nicht so richtig, wie er mit Rafael Nadal umgehen sollte. Am Ende des Spieles wusste er, was Rafael Nadal in diesem Match wehtun würde. Und das hat er dann perfekt ausgenutzt.
Ja, und ich meine, das zeichnet ihn ja auch aus, wenn wir uns anschauen. Er hat bei den Australian Open ein sehr gutes Match gegen Novak Djokovic gespielt, aber trotzdem gegen ihn verloren und seitdem hat er ihn zweimal besiegt, weil er immer wieder in der Lage war, Taktiken anzupassen, sich zu überlegen, was mache ich jetzt hier gegen Novak Djokovic, und dasselbe hat er hier mit Nadal gemacht. Wir müssen uns um eine Erinnerung rufen, er hat das Finale in Montreal gegen Nadal mit, was war es, 6-3, 6-0? Oder 6-4, 6-0 verloren. Er war absolut chancenlos gewesen gegen Nadal, war zum Ende fast ein bisschen vorgeführt worden. Und hier hat er sich das denn wirklich, hier kann man auch mal sagen, hat er sich reingefuchst in das Match.
Im fünften Satz wurde es dann dramatisch und selbst Ali Nili, der bis dahin völlig unauffällig war, spielte dann eine leichte Nebenrolle, weil es gab zwischendurch mehrere Zeitüberschreitungen von Rafael Nadal bei dessen Aufschlag. Beim ersten Mal bekommst du eine Verwarnung, beim zweiten Mal wird dir der erste Aufschlag abgezogen. Du musst halt mit dem zweiten Aufschlag sofort aufschlagen. Da hatte er beim Stand von 1-1 musste er 3 Breakbälle abwehren und den dritten, obwohl er dann wegen dieser Zeitüberschreitung nur einen Aufschlag hatte. Und das war eine ganz dramatische Situation zu dem Zeitpunkt. Nadal dann viel mit Surf und Volley und musste dann 2-1, dann stand es 2-2 und Nadal konnte dann das 3-2 machen. Er konnte das Break holen, obwohl Medvedev mit 3-2, mit 40-0 in diesem Aufschlag führte. Und auch dort war eine Situation, bei der die Zuschauer nicht ganz auf der Seite Nadals waren, weil Nadal stand beim Aufschlag, Medvedev schlug ein Ass, Nadal hob aber den Arm vorher und sagte, ich bin noch nicht fertig. Und das war eine coole Situation, weil Medvedev hat sich nichts anmerken lassen, hat nochmal den Aufschlag wiederholt, wieder ein Ass geschlagen. Und dann trotzdem ging das Spiel an Rafael Nadal, das Break, beziehungsweise das Spiel zum 3-2, das Break, das 4-2 hat er auch noch gemacht und dann das 5-2 im Break. Und jeder hat gedacht, ja gut, jetzt 2 Breaks Vorsprung für Rafael Nadal, jetzt ist es durch.
Ja, und nochmal ganz kurz zur Situation Schiri zurück. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es die erste Ermahnung sogar schon.
Im ersten Aufschlagspiel.
Ja, genau. Und da war schon klar, wir nehmen da jetzt keine Rücksicht drauf. Und es gab sie natürlich nachher wieder, die vielen Beschwerden, ob man das machen sollte mit der Surfclock, ob man das mit den Ermahnungen machen soll. Ich glaube, das liegt immer so ein bisschen an den Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen, wie sie es machen wollen. Aber ich fand es ja relativ konsistent in dem Match. Und dann die Situation, die du beschrieben hast, wenn ich mich da auch recht erinnere, eben, Nadal hatte die Geschichte mit der hochgehobenen Hand und wir hatten da ja schon mal was in der Geschichte. Justin Anna gegen Serena Williams, auch wenn es hier in Kleinsten anders war. Und ich glaube, Medvedev hat danach einen Ass geschlagen, wo er aber ein Led hatte und dann hat er nochmal einen Ass geschlagen, um das Ganze abzurunden. Ich glaube, es war dreimal hintereinander. Ja. Vielleicht liege ich jetzt falsch, vielleicht erinnere ich mich falsch.
Nee, du hast recht, ja.
Und das war das Spektakuläre an der ganzen Sache. Und hätte er von da an das Match gewonnen, ich glaube, dann hätten wir sehr viel über diese Situation geredet.
Bei 5-2. Hatten wir auf Twitter dann auch geschrieben, Medvedev ist fertig, hat einige falsche Entscheidungen getroffen, ist hektisch geworden. Und dann holt er sich das nächste Spiel, holt er sich mit einem Break zurück, weil Nadal bei Breakball wieder eine Time-Violation bekam, wieder der erste Aufschlag weg. Und bei Breakball machte er dann den Doppelfehler 5-3. Und Medvedev konnte dann seinen Aufschlag halten, trotz zweier Matchbälle, die er abwehren musste, 4-5. Und ich würde total gerne wissen, was in Rafael Nadal beim Wechsel bei 4-5 im fünften Satz vor sich ging. da muss er auch unglaublich nervös gewesen sein, weil auch Rafael Nadal hat alles erlebt in seiner Karriere, hat jetzt 19 Grand-Slam-Titel. Aber dieser Druck, den er hatte, nachdem er auf 5-2 weggezogen war, das Break zurückgeholt hatte oder zurückgeben musste, das erste Break, zwei Matchbälle hatte, die vergeben hat. Und dann bei 5-4 sitzt er da eine Minute lang auf der Bank und überlegt sich, wie gehe ich mein nächstes Aufschlagspiel an. Das muss unglaublicher Druck gewesen sein.
Ist es wahrscheinlich, aber am Ende, wie uns Nadal sich immer selber beschreibt, war es wirklich einfach nur sein, okay, nächster Punkt. So ist er ja ein bisschen durch seine Karriere gegangen. Also vielleicht war es was von Nibelungengröße, was er da gedacht hat. Vielleicht war es aber am Ende auch wirklich nur ein, okay, nächster Punkt. Und er geriet dann ja bei diesem nächsten Aufschlagspiel auch noch ordentlich unter Druck.
Tja, er geriet nochmal unter Druck, aber in dieses Mal, bend but not break. Oder so, wie es heißt im Englischen. Es tut mir leid, es ist jetzt im Moment 4:07 Ortszeit. Wir faspeln uns zwischendurch ein bisschen. Aber ja, es ist das letzte Daily, deswegen das kriegen wir jetzt auch noch mal hin. Rafael Nadal hat nach 4 Stunden 51 Minuten dieses Match gewonnen. 7-5, 6-3, 5-7, 4, 6, 6-4. Wir machen immer am Ende des Jahres, machen wir unsere Jahresrückblicke und dann schauen wir auch auf die Matches des Jahres. Ich habe meins.
Ja, wobei wir natürlich nicht das Wimbledon-Finale vergessen dürfen. Es war ja durchaus auch spektakulär, was wir dort gesehen haben. Und wahrscheinlich vergessen wir jetzt noch 5 andere Matches, die uns morgen die Leute dann darauf aufmerksam machen.
Nee, glaube ich nicht. Also ich habe mein Match des Jahres, da könnt ihr mich drauf festnageln. Da kommt nichts mehr. Und ich fand dieses Match auch besser als das Wimbledon-Finale, weil jemand anders dabei war. Und wir haben so häufig darüber gesprochen, wir brauchen neue Gesichter, gerade im Herrentennis, weil es gab nur 6 Spieler in den 10er Jahren des 21. Jahrhunderts, die Grand-Slam-Titel gewonnen haben. Bei den Damen haben wir 19 Spielerinnen, die in diesem letzten Jahrzehnt Grand-Slam-Titel geholt haben. Wir brauchen dringend eine Blutauffrischung beim Herrentennis. Und was Daniil Medvedev in diesen 14 Tagen, in diesem ganzen Sommer 2019 gebracht hat und was er heute im Finale gebracht hat, das zeigt, dass er jetzt einfach so einen kleinen Schritt vor den anderen Next-Gen-Spielern zu sein scheint. Weil erstens dieses unkonventionelle Spiel. Zweitens, er kann sich anscheinend sehr gut auf Gegner einstellen. Drittens, er ist sehr variabel in seinem Spiel. Er muss nicht nur von der Grundlinie prügeln. Das ist ein kleiner Seitenhieb auf Alexander Zverev, der sagt, ich komme mit meinem Spiel 3 Meter hinter der Grundlinie zurecht. Daniil Medvedev hat eine Variabilität gezeigt, die wir so von den anderen Spielern noch nicht gesehen haben aus dieser Next-Gen.
Ja, und vor allem hat er natürlich in so einem Moment unglaublich gut reagiert. Wir müssen eben sagen, wenn wir jetzt nochmal zu Zverev rüber schauen, er hat den großen Titel schon geholt, er hat die World Tour Finals geholt. Würde sagen, es ist trotzdem noch eine etwas andere Drucksituation, als was wir hier in einem Grand Slam Finale gesehen haben. Und ich glaube, wir können jetzt schon mit Interesse Richtung Australian Open schauen, denn der Belag dort, der dürfte Medvedev eigentlich ziemlich ideal liegen. Der Ball springt nicht so hoch ab, es ist ziemlich schnell, da würde ich ihm auch zutrauen, zum Beispiel einen Nadal zu schlagen, vielleicht auch einen Djokovic zu schlagen, Federer, müssen wir mal gucken, ich glaube, das hat er noch nicht geschafft. Also da könnte es interessant werden und wenn Medvedev die Form nur einigermaßen hält, könnte er da wirklich als einer der Co-Favoriten reingehen und das wäre natürlich eine erstaunliche Situation, wenn wir auf einmal einen außerhalb der Top 3 hätten, den wir schon alleine für einen der Favoriten halten würden. Das wäre schon ein ziemliches Novum in den letzten Jahren.
Er hat allerdings noch kein 5-Satz-Match gewonnen, Daniil Medvedev.
Wie viel hat er denn gespielt?
Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat er noch keins gewonnen und das erinnert mich ein bisschen an Andrew Agassi in seinen Anfangsjahren. Der hat auch die ersten 2-3 Jahre kein einziges 5-Satz-Match gewonnen und kam dann aber besser rein und die Karriere von Andrew Agassi, wenn man die jetzt Daniil Medvedev vorschlagen würde, dann würde der wahrscheinlich dann auch einschlagen. Er war sehr, sehr lustig dann auch noch im On-Court-Interview hinterher bei der Siegerehrung. Da wurde er ja gefragt, wie er sich denn so fühlt und er sagte, ja Mensch, ich habe dann auch das Video gesehen mit den 19 Titeln, habe ich mich gefragt, wenn ich gewonnen hätte, was hätten sie dann da gezeigt? Und er hat sehr viele Herzen zurückerobert heute.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er sie noch erobern musste. Er hatte ja schon ziemlich viel Jubel bekommen im Halbfinale und er hat sich heute nochmal entschuldigt, hat aber auch gesagt, nö, ich bleibe aber trotzdem, wer ich bin. Ich bleibe Daniil Medvedev und er hat wirklich ein ziemliches Statement gesetzt mit diesem Finale. Ich glaube, danach wissen die Leute, wer er ist. Auch die vielleicht nur ab und an Tennis verfolgen.
Und wir können relativ sagen, er ist auf jeden Fall in der engeren Verlosung in den nächsten Jahren bei den Grand-Slam-Turnieren. Wenn er so weiterspielt und wenn er so dieses Spiel aufrecht erhält, dann glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dann mal einen Grand-Slam gewinnt.
Ich bin immer noch gespannt, wie das in Roland Garros laufen wird, aber ich glaube, bei den anderen drei Turnieren, bei den anderen drei Grand Slam-Turnieren, da dürfte er erstmal mit zu den Favoriten zählen. Wo in der Favoritenliste, das warten wir mal ab.
Und Rafael Nadal hat zum fünften Mal in seiner Karriere zwei Grand Slam-Turniere in einem Jahr gewonnen und er war so ein bisschen vergessen worden in den letzten Monaten und Jahren in dieser Diskussion, wer wird denn jetzt am meisten Grand-Slam-Titel holen? Ja, man hat immer gewusst, Rafael Nadal auf Sand bei den French Open ist er quasi unschlagbar, aber dann Richtung Ende des Jahres werden dann auch immer seine Knochen müde und dann kann er nicht mehr so gut und dann ist doch eigentlich Novak Djokovic der nah dran ist an Roger Federer. Ja, und jetzt hat Rafael Nadal 19 Titel.
Ja, und ich glaube, die Chancen sind ganz gut, dass er noch eine oder zwei oder drei drauflegen wird. Wahrscheinlich ist er im Moment in leichter Favoritenposition, zumindest dieselbe Anzahl von Grand Slam-Titeln zu haben am Ende der Karriere wie Roger Federer. Man kann sehr gespannt sein, wie dieses Wettrennen ablaufen wird, wer da am Ende die Nase vorn hat und wie die Leute über die nächsten Jahrzehnte damit beschäftigt sein werden, rauszufinden, wer denn nun der Beste von ihnen allen war.
Die Diskussion überlasse ich auch gerne anderen. Rafael Nadal hat dieses Grand-Slam-Turnier gewonnen und er hat es in einer dramatisch möglichen Art und Weise gemacht. Wir sind nach wie vor alle ganz, ganz begeistert von diesem Match, das uns aufgelassen hat, beziehungsweise wo wir aufbleiben mussten und wir trotzdem keine Sekunde bereut haben. Wir haben heute noch ein anderes Match erlebt im Doppel, im Damendoppel. Da haben nämlich Aryna Sabalenka und Elise Mertens heute ihr Doppel gegen Viktoria Azarenka und Ashley Barty gewonnen mit 7:5 und 7:5. Das stinkt natürlich jetzt so ein bisschen ab gegenüber dem Herren-Einzel, was wir heute Abend erlebt haben, wobei das recht sehenswert war, das Match. Und Mertens Sabalenka haben in beiden Sätzen waren sie nicht unbedingt das bessere Doppel. Azarenka und Barty haben sehr viele Chancen vergeben und gerade Viktoria Azarenka wird sich wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang ärgern, weil sie war mit die entscheidende Spielerin bei diesen beiden Breaks, die Mertens und Sabalenka dann zum Abschluss dann geholt haben.
Ja, wenn man drauf schaut hier auf die Anzahl der Punkte am Ende, 74 Punkte für Azarenka und Barty und nur 71 für Mertens und Sabalenka. Es passiert eher selten. Ich glaube, nur, was sind es, 10-15% der Matches werden gewonnen von Spielern bzw. Spielerinnen, die am Ende weniger Punkte gewonnen haben. Es gibt hier natürlich die prominenten Beispiele, aber so richtig häufig passiert es eben nicht. Das hier war ein Fall, und zwar natürlich ein Fall am Ende von Effizienz. Denn die andere große Zahl, Mertens und Sabalenka, haben 4 von 4 Breakpunkten gewonnen und Azarenka und Barty nur 2 von 8. Und da kann man dann am Ende wahrscheinlich den Unterschied ziehen. Und vielleicht ist der Unterschied eben hier auch, dass Azarenka natürlich in den letzten Jahren, gerade seit ihrer Schwangerschaft, nun auch nicht mehr so richtig viele große Finals gespielt hat. Sie hat weder viele Titel geholt, noch die Matches bekommen in den ganz späten Runden von Turnieren, erst recht nicht von Grand-Slam-Turnieren, wo man eben sowas proben kann, wo sie sich die Matchart für sowas holen kann. Und das fehlt ihr natürlich einfach seit der Schwangerschaftspause.
Elise Mertens und Aryna Sabalenka haben 3 große Titel dieses Jahr geholt. Indian Wells, Miami und jetzt die US Open. Das kann man als gelungenes Jahr bezeichnen. Wir hoffen, dass sie in Shenzhen dann bei sein werden. Und wir hoffen auch, dass dann die zum Beispiel Ashley Barty und Viktoria Azarenka dort sein werden. Wir werden natürlich darüber berichten im Oktober, wenn es dann Richtung Shenzhen geht und wenn die Saison, die morgen weitergeht bei den Damen, unter anderem, wir haben in der nächsten Woche nur Damenturniere, dass wir tolle Endphase dieser Saison haben werden. Fazit ziehen müssen wir, Philipp. 2 Minus?
Heute gehen wir mal ein paar Punkte nach oben. 2 Minus sind 10 Punkte. Machen wir mal 13 draus, oder?
Ich möchte diesem Turnier eine glatte 1 geben. Also bei mir sind es 14 Punkte, weil wir Bianca Andreescu erlebt haben, weil wir Daniil Medvedev erlebt haben, weil wir Novak Djokovic nicht im Halbfinale gesehen haben, Roger Federer nicht im Halbfinale gesehen haben, aus verschiedenen Gründen. Bei Novak Djokovic hat der Körper gestreikt, bei Roger Federer war es der Gegner, der besser war. Aber wir haben so viele neue Gesichter, gerade bei den Herren auch gesehen und bei den Damen auch. Wir haben so viele unterhaltsame Matches gesehen. Wir haben wirklich, also ich hatte 14 Tage großen Spaß, auch wenn es anstrengend war, aber das war für mich eine glatte 1. Dieses Turnier hat vielleicht so ein bisschen den Übergang Richtung der nächsten Generation gebracht und vielleicht haben wir es noch nie so klar gesehen wie dieses Mal.
Ich glaube, das Turnier hat da einfach Dynamik, vor allem jetzt die letzten Runden. Und die sind es ja dann doch am Ende, die so ein bisschen was ausmachen. Klar, manchmal kriegt man die großen Matches auch in der ersten, zweiten oder dritten Runde, aber hier waren die großen Leistungen, die großen Matches zum Ende hin. Und das macht ja durchaus auch Spaß, wenn die besten Spieler und Spielerinnen eben genau diese Leistungen abrufen können. Und die beiden Stars des Turniers, das kann man, glaube ich, so sagen, das waren eben Daniil Medvedev und Bianca Andreescu. Und das, glaube ich, kann man auch so stehen lassen.
Denke ich auch. Das war es auch mit unseren Breakfast at Flushing. Wir machen jetzt eine Woche Pause. Nächste Woche gibt es dann die normale, reguläre Sendung dann wieder, wie wir das ansonsten dann auch immer machen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt jeden Morgen. Und wenn wir euch um einen Gefallen bitten könnten, dann guckt mal bei iTunes vorbei. Vielleicht habt ihr noch keine Bewertung hinterlassen. Vielleicht habt ihr noch keine Rezension hinterlassen. Und sagt uns bitte, gebt uns bitte mal Feedback. Passt das so für euch mit dem, was wir machen? Die ganzen Tweets, dann auch die Podcasts, die wir machen. Passt das so für euch? Was wünscht ihr euch für die nächsten Podcasts? Wir machen das ja bei den Australian Open. Machen wir den ganzen Quatsch ja wieder von vorne. Und wir würden gerne Feedback von euch hören. Was können wir besser machen? Was wünscht ihr euch noch für die kommenden Podcast-Dailies? Wir möchten uns beim Tennismagazin bedanken, einerseits für das Gewinnspiel, andererseits für die Hereinnahme auf tennismagazin.de unserer Podcasts und ansonsten sind wir beide froh, dass wir jetzt so ein bisschen wieder normalen Schlafrhythmus bekommen, oder?
Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, sich wieder dran anzupassen, aber ja, freue mich wieder in Mitteleuropa anzukommen.
Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Twitter und auf Facebook folgt und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Turnier und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.